das antipolitische Tagesinfo von Radio Dreieckland aus Freiburg.
Ihr hört das Tagesinfo vom 27. November 1991.
Hier ist das Tagesinfo am Donnerstag 18 Uhr. Wir erzählen euch mal, was ihr in der nächsten Stunde hören könnt, beziehungsweise sogar in den nächsten anderthalb Stunden, da die Internationalismus-Sendung ausfallen wird. Aktuelle Nachrichten in der ersten halben Stunde, zwei Kurzmeldungen, danach Nachrichten aus Freiburg über die zukünftige Stadtentwicklung. Da geht es einmal im ersten Thema um die Gießereihalle. Ja, während OB Böhme heute noch zusammen mit Baubürgermeister Ungern Sternberg sich eine Antwort auf die Frage entzog, was von Seiten der Stadt mit den Gebäuden des Greta-Geländes, die der Stadt gehören, beabsichtigt sei, und vermeldete, dass es kein Angebot von außerhalb und kein Angebot von der Stadt dazu gebe, weil seitens der auf dem Greta-Gelände agierenden und wohnenden Gruppen zwei Stunden zuvor ein recht konkretes Angebot gemacht worden. Grundlage bildete dabei eine Überlegung, das Verfügungsrecht über dieses Gelände auf eine genossenschaftlich organisierte Gruppe mit dem Zweck, günstigen Wohnraum zu schaffen, zu geben. Also der Beitrag über die Zukunft der Gießereihalle und des Lager INI-Gebäudes. Ein weiterer Beitrag ebenfalls zur Stadtentwicklung. Die Stadt hat weitere Nachrichten bekannt gegeben, was mit Gebäuden und Geländen passieren wird, wo bisher Franzosen waren, die jetzt schon leer stehen. Dazu einige Anmerkungen. Dann gibt es noch einen längeren Bericht, und zwar gehen wir in die Geschichte. Vor 55 Jahren starb ein Revolutionär. Ja, hört mal rein. Ja, das war dann in der ersten halben Stunde.
Dann wird es ungefähr 18.30 Uhr sein. Und das Anti-Abschiebe-Info, was jeden Donnerstag ab 18.30 Uhr geht, wird diesmal eine Stunde lang gehen. Wir haben daher auch etwas mehr Zeit, uns etwas ausführlicher zum Beispiel über die neuen gesetzlichen Regelungen bzw. die Vorschläge von der Kanzlerrunde in Bonn zu beschäftigen, uns auch damit zu beschäftigen, was die Herren Teufel, Fleischer und Mörder, na, was für Namen, in Baden-Württemberg, in Stuttgart konkret aushecken, was hier auf der örtlichen Ebene von der SPD-Stadt Freiburg vorgesehen ist. Wir haben auch Zeit dafür, uns genauer zu beschäftigen mit der Sitzung des Ausländerbeirates am vergangenen Dienstag. Wir wissen oder wir haben heute Nachmittag telefoniert mit Norderstedt. Dort sind Flüchtlinge seit einigen Wochen quasi in Schutz gebracht worden und im Moment steht zur Frage, wie es mit diesen Flüchtlingen weitergeht. Thema Greifswald also. Wir können berichten bzw. zitieren aus einer Resolution eines Teils einer Gewerkschaft der ÖTV und wir werden noch einige weitere Meldungen über die Situation von Flüchtlingen berichten. Das wird also zwischen 18.30 Uhr und 19.30 Uhr heute der Fall sein. Bevor das Info jetzt losgeht, ganz kurz noch ein Veranstaltungshinweis. Hier liegt ein Zettel vor. Verhindern wir die Mitgliederversammlung der Republikaner. Wie bekannt, am Samstag, den 23. November um 15 Uhr, wird eine Veranstaltung der Republikaner in Littenweiler im CDU-Gasthaus zum Löwen stattfinden. Jetzt im Moment, Donnerstag 18 Uhr, wird dazu ein Vorbereitungstreffen sein unter dem Motto Belagerung dieses Hotels, Sie werden nicht durchkommen. Donnerstag 18 Uhr, altes Infobüro, das ist in Freiburg auf dem Greta-Gelände, Vorbereitungstreffen für das Republikanertreffen am kommenden Samstag.
Ja gut, ich wollte noch die Telefonnummer sagen, 31028. Wenn es von euch aus Anmerkungen gibt, heute dürft ihr auch ein bisschen mehr Zeit sein, darauf einzugehen. Wie üblich wird um 18.30 Uhr noch so eine Musik laufen, dann ist auf jeden Fall genug Zeit, mit euch noch abzusprechen, ob ihr zum Beispiel was live über den Sender sagen wollt oder nicht. Also wir freuen uns über Kommentare und Anrufe. Ja, jetzt geht es erstmal los, gleich mit dem Kurzmeldungen. Ja, die erste Kurzmeldung muss ich jetzt hier improvisieren. Und zwar war ja schon im Info öfter die Rede von einem Prozess, der heute auch stattgefunden hat, gegen den Christoph Besemer, der bei der gewaltfreien Aktion Baden beteiligt ist. Und zwar wurde letzten Jahres ein Militärkonvoi der Franzosen blockiert, der sich auf dem Weg zu einem Großmanöver befand. Der Christoph war heute angeklagt wegen Nötigung. Und zwar nicht, weil er sich etwa aktiv dahingestellt hat, weggetragen werden musste, sondern weil er die Nötigung, also diese Blockade, die hier gerichtlich als Nötigung immer bezeichnet wird, aktiv unterstützt hat, also daneben stand, mit den Polizisten gesprochen hat. Ja, heute waren 30 Leute beim Prozess. Und die Verurteilung ist eigentlich schon ein ziemlicher Hammer, weil eben jetzt Gewalt nicht nur von Blockierern ausgeht, nach Meinung des Gerichts, sondern auch Unterstützer von Blockaden Gewalt ausüben. Weitere zwei Angeklagte, die bei den Grünen mitmachen, werden im Januar vor Gericht stehen. Ja, und für die wird es wahrscheinlich teurer als die 20 mal 40 D-Mark Geldstrafe, die heute verhängt worden sind. In Paris war der Volkswagen-Manager Daniel Goudelwehr und er hatte dort einige gute Tipps parat. Er hat zur Situation der Sozialpartnerschaft in Deutschland Folgendes gesagt. Wir zahlen für den sozialen Frieden. Das hat absolut gesehen einen hohen Preis, aber langfristig ist es vorteilhaft, wenn es keine unvorhergesehenen und teuren Produktionsunterbrechungen gibt. Das hat er vor allen Dingen deshalb in Frankreich so schön anbringen können, weil es dort gerade einen Arbeitskampf bei Renault gab und das Unternehmen, das in der Krise war, wurde dadurch eben in dieser erstmal behalten, obwohl sie sonst etliche Autos hätten verkaufen können. Ja, Goudelwehr hat zur Sozialpartnerschaft besonders die Gewerkschaften gelobt und hat Folgendes gesagt, es gibt nichts Schlimmeres als Gewerkschaften, die unorganisiert, schwach und politisiert sind. Die deutschen Gewerkschaften kann er damit ja nicht gemeint haben. Eher schon die französische Situation, wo die Beteiligung an den Gewerkschaften auf, glaube ich, unter 10% inzwischen gesunken ist. Ja, zu wünschen sind uns nur als kapitalfeindliche Kräfte eben unorganisierte, schwache und politisierte Gewerkschaften.
Ihr hört das Tagesinfo vom 27. November 1991.
Thema jetzt ist das geschichtsträchtige Greta-Gelände hier, wo auch Radio Dreikland ist, übrigens in der Adlerstraße 12, ganz in der Nähe des Bahnhofs in Freiburg. Das Greta-Gelände besteht einmal aus der Maschinenhalle, wo ein selbstverwaltetes Projekt Wohnen und Arbeiten verwirklicht ist oder wird auf der Basis von Erbpacht. Es geht heute nämlich in dem Beitrag jetzt um Grundstücke und wie die Stadt und andere Initiativen, möchte mal sagen, mit Grundstücken hier auf dem Gelände umgehen wollen und mit den Gebäuden drauf. Unter anderem besteht das Greta-Gelände auch aus dem Lagergebäude und der Gießereihalle, die ja beide der Stadt gehören. Das Lagergebäude hat zurzeit verschiedenartige Nutzungen, unter anderem außer ganz verschiedenen Nutzungsarten auch eine Lagerini drin, also eine Kindertagesstätte, genannt Lagerini, dann eine Wohnung. Und die Gießereihalle ist ja den meisten HörerInnen bekannt. Die Gießereihalle wurde ja für den AAK als soziokulturelles Zentrum mindestens viermal im Gemeinderat beschlossen. Das Konzept des AAK, des Arbeitskreis Alternative Kultur hier in Freiburg, wurde dann aber als nicht verwirklichbar in der Gießereihalle diesen Sommer vom Regierungspräsidium erklärt, womit der AAK ja zurzeit sich immer noch auf einer Suche befindet, um sein Konzept für ein soziokulturelles Zentrum verwirklichen zu können. Unter der Hand wird, oder nicht nur unter der Hand, wird zurzeit in offiziellen Verwaltungsstellen überlegt, was passiert mit der Gießereihalle jetzt, weil sich ja hier eine ganz neue Situation, zumindest nach Überlegungen der Stadt, sich eine ganz neue Situation ergeben hat. Die gute Lage der Gießereihalle und des Lagergebäudes veranlasste jetzt also die Stadt, sich Gedanken zu machen, das Ganze auch zu verkaufen, gewinnbringend zu verkaufen, um eben den Finanzhaushalt, der ja offensichtlich um mindestens 80 Millionen Mark, der Haushalt, der dem 80 Millionen Mark mindestens fehlen, um den Haushalt wieder in Ordnung zu bringen, wurde unter anderem gesagt, die Gießereihalle müsste verkauft werden bzw. nicht saniert werden. Also der Gemeinderatsbeschluss sollte nicht umgesetzt werden. Die Karten würden also neu vermischt, war zu hören. Vor einiger Zeit, heute Morgen, hatte Oberböhme nochmal innerhalb einer Konferenz, einer Pressekonferenz zur Überlegung der Stadt, zur Verteilung der Flächen der frei werdenden französischen Wohnungen oder Immobilien sich zur Gießereihalle geäußert, dass es hier noch kein Angebot gäbe, weder von der Stadt noch von irgendwelchen Investoren oder Initiativen. Dem war aber ja nicht so, weil kurz zuvor gab es nämlich hier auf dem Gelände eine Pressekonferenz der Gruppe Greta Ost. Hier sitzt jetzt der Jürgen von der Initiative. Ihr habt heute Morgen ein Angebot unterbreitet, was mit dem Lagergebäude oder auch eventuell mit der Gießereihalle passieren soll. Kannst du mal kurz oder so ausführlich wie notwendig darstellen, was die Grundzüge eures Vorschlages sind?
Also nochmal zu der Gruppe. Wir vertreten im Prinzip sämtliche Gruppen hier auf dem Greta-Gelände. Der Vorstoß wird gemacht, besprochen vorher auf einem Gesamtplenum des Geländes, wie wir mit dem Gelände umgehen wollen. Und daraus resultiert jetzt die Stoßrichtung, Verkaufsabsichten der Stadt von vornherein abzulehnen, was als Verkaufsabsicht im Hintergrund auch immer dann den Abriss beinhaltet und was auch beinhaltet, dass die bestehenden Projekte in den Gebäuden, konkret im Lagergebäude, die Kindertagesstätte, die Wohnung und die andere gewerbliche Nutzung dann vertrieben wird. Also Fakt ist ganz klar, die Gruppen des Greta-Geländes lehnen diese Vorgangsweise der Stadtverwaltung ab. Es ist im Moment nur die Verwaltung. Es gibt eine Mehrheit in der Dezernentenrunde, die diese Richtung befürwortet. Es bleibt abzuwarten, wie der Gemeinderat dazu steht. Aber wir wollen und wir können die Geschichten nicht einfach nur ablehnen, sondern wir wollen in unserem Sinn konstruktiv damit umgehen. Das heißt, wir haben unsere Gedanken und Vorstellungen, was mit dem Gelände hier passieren soll. Und auf der Ebene gibt es von unserer Seite den Gruppen des Geländes klare Forderungen. Zum einen wollen wir weiterhin, solange die AAK-Geschichte nicht abgeklärt ist, das soziokulturelle Zentrum des AAK hier auf dem Gelände in der Gießereihalle, wenn das nicht möglich ist, wollen wir ein geeignetes Ersatzobjekt für den AAK. Was wir auf jeden Fall für die Gießereihalle wollen, ist eine soziokulturelle Nutzung. Weiterhin geht es um das Lagergebäude. Wir wollen, dass die Leute dort nicht vertrieben werden, weder die, die dort wohnen, noch die Kita, noch die, die dort arbeiten. Und das Ganze soll also auf dem Hintergrund stattfinden, dass wir die Gebäude, das Lagergebäude, die Gießereihalle perspektivisch, aber erstmal das Lagergebäude, von der Stadt fordern. Und zwar in der Form, dass die Eigentumsverhältnisse hier auf dem Gelände geändert werden. Wir wollen ein Verfügungsrecht haben, speziell jetzt erstmal über das Lagergebäude, was auf der Basis der Erbpacht so dasteht, dass wir das Gelände in Erbpacht kriegen und das Haus unter Umständen in Kauf übernehmen und die Häuser bzw. das Haus, das Lagergebäude, dass sich das in Form einer kleinen Genossenschaft, also einer eigenständigen Trägerschaft so organisiert. Also nochmal im großen Rahmen, wir wollen die Gebäude, die auf dem Kretergelände stehen, perspektivisch übernehmen, von der Stadt in unsere eigene Geschichte einbinden, wie sie ja auch schon drinnen stehen in unserer Geschichte und es auch auf einer rechtlichen Ebene klarkriegen.
Bedarf es dazu aber nicht irgendwie jeder Menge Geld? Ist das überhaupt bezahlbar, so ein Boden, oder nach welcher Idee soll sowas dann verwirklichbar sein, verwirklicht werden?
Ja, die Idee ist eigentlich das Vorrangige im Moment, um was es dabei geht. Die Idee ist halt, dass die neuen Gebäudeeigentümer sind, sollen sein, genossenschaftlich organisierte Träger, die durch ein Statut auf eine dauerhafte soziale Zweckbindung auch verpflichtet sind. Das heißt, es entstehen Mieträume dort zu tragbaren Bedingungen und es findet so, die Verfügung über die Gebäude wird so gemeinschaftlich und demokratisch von den Mieterinnen und durch die Mieterinnen organisiert. Andere Aspekte, die dann halt einfach mit ins Spiel kommen an dem Punkt, dass Grundstück und Gebäude nicht mehr verkauft werden können, nicht mehr verkauft werden sollen, dass sie also ganz klar aus dem Markt rausgezogen werden, aus dem spekulativen Immobilienmarkt, der halt nach oben treibt im Moment immer noch und immer weiter.
Jetzt soll ja, ist das jetzt ein ähnliches Modell wie das Modell, was der Maschinenhalle, also dem Teil des Kreta-Geländes hier zugrunde liegt? Sollte das nach einem ähnlichen Modell laufen?
Ja, das denke ich schon. Also die Maschinenhalle ist für die Leute, die hier drin wohnen, in gewisser Weise schon, war die letzten Jahre auf jeden Fall das soziale Experiment, wie man mit Wohnraum umgeht und anders umgehen kann, als es so gesellschaftlich halt einfach angeboten, beziehungsweise wo man reingedrückt wird. Es ist die Struktur da, dass man zusammen im Haus entscheidet, was mit dem Haus passiert und wie es weitergeht. Also man bestimmt seine Geschichte dann schon selber.
Heute Morgen auf der schon erwähnten Pressekonferenz hat sowohl Böhme als auch Ungarn Sternberg eine jede Antwort verweigert zu der Frage, ob sie denn beabsichtigten, das Lagergebäude und die Gießereihalle eventuell abzureißen oder zu einer Markt zu machen, also profitabel zu verkaufen. Sie haben die Antwort verweigert. Bedeutet das, lässt sich das so interpretieren, dass die Stadtverwaltung und die sogenannte Stadtpolitik kein Konzept, was Wohnungsbau angeht, gar sozialen Wohnungsbau angeht, hat, dass sie einer geschichtlichen Verantwortung nicht gerecht wird? Und zweite Frage, würdet ihr das mit eurem Konzept werden? Wenn ja, wodurch? Und vor welchem Hintergrund?
Ja, ich denke schon, dass man da so auf die Geschichte des Geländes hier auch ein Stück weit eingehen muss. Also, dass es halt so ist, das Gelände ist zwar Eigentum der Stadt, also bis auf ein paar Gebäude wie die Maschinenhalle, die im Eigentum der Bewohner hier ist, mal jetzt im weiten Sinn gesagt, oder auch das Bürogebäude, also wo im Rahmen des Sanierungsverfahrens eigentlich so Sanierungsziele auch verwirklicht worden sind. Die wurden auch vorgegeben, als der Gemeinderat die Stadtverwaltung damals beauftragt hat, das Kreta-Gelände zu kaufen. Es wurde einfach vorgegeben, es wurde gesagt, die Stadtverwaltung hat das Gelände zu kaufen, um dem Immobilienmarkt ein Spekulationsobjekt zu entziehen im Rahmen der Sanierungspolitik und b, das Gelände zu kaufen, um es für Gruppen zur Verfügung zu stellen, die normalerweise unter ja, den üblichen Marktbedingungen eben keine Chance haben und verdrängt werden. Das waren so die Voraussetzungen zum Gelände hier, wie die Stadt es erworben hat. Die Gruppen, die auf dem Gelände sind, in den Gebäuden drin, die haben eigentlich die Sanierungsziele, also im speziellen Fall die Maschinenhalle, umgesetzt. Es wurde ganz klar ein billiger Wohnraum hier geschaffen, über 1500 Quadratmeter Wohn- und Gewerbeflächen ausgebaut und der Mietpreis beträgt im Moment 6,50 Mark für Innenstadtverhältnisse. Also da kann man schon sagen, dass wir uns daran orientiert haben. Die Stadt hat es nicht geschafft, also ganz klar, bei der Gießereihalle, beim Lagergebäude, die Aufträge des Gemeinderats zu realisieren. Und jetzt versuchen sie sich aus dieser Verantwortung rauszuschleichen, einfach indem sie die Geschichte negieren und sagen, wir haben die gegenwärtige Situation, wir müssen sparen, 80 Millionen müssen wir reinholen, wir streichen hier, da und dort und natürlich ganz klar bei den Gruppen, die eh unten irgendwo stehen und die mehr am Kämpfen sind. Es wird nicht gestrichen bei KTS oder sonstigen Objekten.
Kurze Frage vielleicht zum Schluss, wir müssen jetzt aufhören. Glaubst du, dass so eine Entfriedungspolitik von Stadt oder von Böhme überhaupt eine Chance hätte? Ganz realistisch kurz geantwortet.
Ja, wir werden uns da schon vehement zur Wehr setzen gegen die Bestrebungen von der Stadtverwaltung und von Böhme. Also was die hier mit dem Gelände vorhaben, das ist ganz klar, das liegt nicht auf unserer Linie und wir werden versuchen, so stark wie möglich da reinzugehen mit allen unseren Kräften und wir werden versuchen zu mobilisieren auch in der Richtung.
Gut, ich danke dir mal. Ciao.
Ihr hört das Tagesinfo vom 27. November 1991.
Die Genugtuung sah man OB Böhme an, als er verkünden konnte, dass die Stadt Freiburg die ersten leeren Franzosenwohnungen bereits übernommen hat und noch vor Weihnachten Notfallkarteiler und Karteilerinnen in der Türken-Louis-Straße einziehen könnten. Und weitere 540 Wohnungen wurden der Stadt vom Bundesvermögensamt zur Nutzung für soziale Zwecke oder als Sozialwohnungen angeboten. Ohne große Sanierung sollen dort die Leute schnell hinein. Allerdings Böhmes Ankündigung, zügig zu handeln, täuscht. Im Weg steht die finanzielle Lage der Stadt. Nur wenn der Bund 80% Preisnachlass gewähre, was er bisher noch nicht tut, könne sich die Stadt den Ankauf der Wohnungen wirklich leisten. Falls dies nicht passiert, werde dann die Stadt auf den Ankauf von Wohnungen ganz verzichten? Auf diese Frage antwortete Böhme.
Keine Absichtserklärung, kein Wunsch und auch kein Wille. Aber es muss sich in dem Rahmen bewegen, in dem wir weitergehen können. Wir können ja keine Häuser bauen, die wir dann so weitergeben müssen zu Preisen, die dann nicht mehr sozial sind. Dann ist das nicht mehr unsere Sache. Dann ist der Bund gefordert. Dann soll der Bund das doch selber vermieten.
Also, wenn es vielleicht nur einige hundert der möglichen über 1000 Sozialwohnungen werden, die Stadt ist garantiert nicht schuld, das wissen wir ja jetzt. Mit den Gemeinderatsfraktionen gab es in der Frage der Planungen zu Ex-Franzosengebäuden nach Böhmes Auskunft keinerlei Differenzen, mit der Ausnahme der Planungen zum Lycée Turenne, also zu der französischen Schule, für das von Frauengruppen Bedarf nach einem Frauenprojekthaus angemeldet wurde. Ansonsten wird nach den Vorstellungen der Stadt ins Grand Hotel fürs Erste die Polizei einziehen. Liegenschaften an der Agnesenstraße, der Bölkestraße, der Habsburger und der Belchenstraße sind für Kindergärten und Horte vorgesehen. An der Escholstraße wird ein Wohnhaus für das Europäische Sekretariat lokaler Umweltbüros freigemacht. Studentenwohnungen sind an der Rheinstraße geplant. Der Löcher sind Stücker 300. Einige störende Gruppen will die Stadt so nebenbei aus der innenstadtnahen Umgebung verschwinden lassen. Für Obdachlose ist die Unterbringung auf dem Gelände an der Breisacher Straße geplant. Aber das Ganze ist auch nur ein Provisorium für 15 Jahre und entsprechend sind billigste Einfachbauten vorgesehen. Das Ende scheint festzustehen für die Klarerstraße 100 und auch für eine Baracke an der Dreisam. Zitat aus der Pressemitteilung der Stadt: Als Zwischennutzung soll an der Bölkestraße Ersatz geschaffen werden für die Obdachlosenunterkunft in der Newman-Baracke an der Schreiberstraße. An der Schreiberstraße sollen Busplätze entstehen, so die Stadt. Auch Flüchtlinge werden in Provisorien hin und her geschoben. Das Heim Katterstraße wird dicht gemacht. Dafür wird die Stadt das sogenannte Sammellager für mindestens 500 Flüchtlinge auf dem Vauban-Kaserngelände einrichten. Dort sorgt das Land dann ja auch gleich für schnellste Abschiebungen. Der Franzosenabzug wird also unter solchen Umständen nur wenigen in Freiburg lebenden Menschen bessere Lebensbedingungen bescheren. Umso grotesker nahm es sich aus, was Böhme meinte, noch erklären zu müssen. Ich zitiere im Folgenden: Die politische Lage ist die, dass ich hier nicht meine, von einer Notsituation sprechen zu sollen. Es ist ein großes Glück, dass es die Wiedervereinigung gegeben hat. Und es ist ein noch größeres Glück, dass die Menschen schon wieder vergessen haben, dass die Kriegsbedrohung Millionen hochbewaffneter Soldaten unmittelbar an der DDR-Grenze mit auf uns gerichteten SS-25-Raketen nicht mehr existieren. Und dass diese ganze Politik, die zu diesen Sachen führte, eine enorme Erleichterung darstellt. Also eigentlich sehe ich da keine Notsituation, sondern in der Tat eine große Entwicklungschance für die Stadt.
Schlacht. Doch wir haben auf Tod und Verderben die Faschisten zum Stehen gebracht. Doch wir haben auf Tod und Verderben die Faschisten zum Stehen gebracht. Zeigt uns, wie man mit alten Gewehren einen Panzerangriff heil übersteht. Zeigt uns, wie man in offener Feldschlacht einem Tieffliegerangriff entgeht. Zeigt uns, wie man in offener Feldschlacht einem Tieffliegerangriff entgeht. Ja, wir haben die Stellung verlassen und es half auch kein O Herr Mon Dieu. Brigaden, unseren Toten ein letztes Adieu. Kameraden der Interbrigaden, unseren Toten ein letztes Adieu. Letztes Adieu. Letztes Adieu. Letztes
Adieu. Ja, dies war ein Lied aus dem Spanischen Bürgerkrieg, geschmettert von Wolf Biermann. Im Folgenden geht es aber nur um eine Person. Anfang 1936 wohnte D. gleich neben mir in einer kleinen Mietswohnung im Viertel von Song in Barcelona. Die Unternehmer hatten ihn auf die schwarze Liste gesetzt. Er fand nirgends mehr Arbeit. Also verdiente seine Gefährtin Emilienne als Platzanweiserin in einem Kino den Lebensunterhalt für die Familie. Eines Nachmittags kamen wir zu ihm zu Besuch und trafen ihn in der Küche an. Er hatte eine Schürze umgebunden und spülte. Der Freund, mit dem ich gekommen war, versuchte, einen Spaß zu machen. »Na hör mal, was du da machst, ist aber Weiberarbeit.« Er antwortete grob: »Nimm dir ein Beispiel daran.« Wenn meine Frau arbeiten geht, mache ich das Haus sauber, richte die Betten her, koche das Essen. Außerdem bade ich meine Kleine und ziehe sie an. Wenn du meinst, ein richtiger Anarchist muss in der Kneipe herumhocken, während seine Frau arbeitet, dann hast du noch immer nichts begriffen. Wer hier als Hausmann bestaunt wurde, war der spanische Anarchist Buenaventura Durruti. Bekannter ist er euch vielleicht als Kämpfer und Führer der Kolonne Durruti im spanischen Bürgerkrieg. Vor 55 Jahren, am 21. November 1936, starb Durruti, wie heute angenommen werden muss, durch einen Unfall, bei dem ihn die Kugel seines eigenen Gewehres traf. Als militanter Anarchist und Mitglied der bewaffneten kämpfenden Gruppe Solidarios war er dutzende Male verhaftet worden, musste ins Exil gehen und wurde in Spanien zu einer legendären Gestalt. Aktiv war er in der CNT gewesen, der größten spanischen Gewerkschaft, die mit radikalsten Mitteln gegen die Unternehmer kämpfte. Verhandelt wurde nie, die Kämpfe endeten oft blutig. Die Gruppe Solidarios unterstützte die Kämpfe der Arbeiter und Arbeiterinnen und Landarbeiter, indem sie bewaffnete Expropriationen durchführte, Unternehmer und Reaktionäre erschoss und sich gegen bewaffnete reaktionäre Banden wehrte. Durruti lebte 20 Jahre als Militanter, arbeitete zwischendurch in seinem Beruf als Metallarbeiter. Mit dem Putsch der Generale im Juni 1936 begann der Bürgerkrieg, der in Katalonien, Aragon und Valencia eine soziale Revolution ermöglichte. Die Unternehmer wurden vertrieben, die Knäste geöffnet, verhasste Reaktionäre umgebracht, das Land und viele Betriebe kollektiviert. Das Volk war bewaffnet, Kolonnen marschierten der faschistischen Armee entgegen. Im Folgenden ein Zitat, das die Stimmung in Barcelona beschreibt. Der Kampf in Barcelona ist zu Ende. Verschwitzt, lachend, heiser geschrien, umarmen sich die Straßenkämpfer. Sie heben ihre Waffen hoch, sie erheben die Fäuste, sie lassen ihre Anführer hochleben. Hier in dieser Stadt gibt kein Polizist, kein Offizier, kein Politiker mehr Befehle. Die Träger stolzer Uniformen, die Herren mit den Ordensschnallen und Epauletten, die Männer mit dem umgeschnallten Degen, sie haben abgewirtschaftet, sie sind besiegt. Wer hier seine Macht gezeigt und das Spiel gewonnen hat, das sind jene, die vorher verfolgt und eingesperrt worden waren und sich in Kellerlöchern verkriechen mussten. Die Übernahme der Betriebe durch die siegreiche Arbeiterklasse war mitnichten mit einem Chaos verbunden. Gaston Leval nennt ein Beispiel, die Kollektivierung der Straßenbahnen von Barcelona. Ungefähr 6.500 von den 7.000 Arbeitern waren in der CNT, anarchistischen Gewerkschaft. Die Straßenkämpfe hatten den ganzen Verkehr lahmgelegt. Die Straßen waren durch die Barrikaden versperrt, deren Hauptmaterial eben oft aus Straßenbahnen und Bussen bestand. Das Komitee der Sieben berief sofort die Delegierten der verschiedenen Gewerkschaftssektionen, Elektrizitätswerk, Kabel, Reparaturen, Verkehr, Schaffner, Lagerräume, Buchführung, Bürosverwaltung usw. so zusammen. Wieder einmal gelang die Synchronisierung der Industriegewerkschaft hervorragend. Einstimmig wurde beschlossen, die Straßenbahn unverzüglich wieder in Gang zu setzen. 5 Tage nach dem Abschluss der Kämpfe fuhren 700 statt 600 Straßenbahnen mit den schwarz-roten Schrägstreifen der CNT durch Barcelona. Ihre Zahl war vergrößert worden, um die Anhänger abzuschaffen, die viele Unfälle verursacht hatten. Dafür hatte man Tag und Nacht und mit allgemeiner Begeisterung gearbeitet, um ungefähr 100 zum alten Eisen geworfene, weil für unbrauchbar gehaltene Wagen zu reparieren. Gaston Leval schildert weiter, wie neue Linien gebaut wurden, technische Verbesserungen versucht wurden, die Arbeitsmoral überhaupt hervorragend war. Noch ein Zitat, die Arbeitsdisziplin war ein wichtiger Faktor der neuen sozialen Ordnung, da man nicht nur keinen Misserfolg erzielen wollte, sondern auch die Überlegenheit der Verwaltungs- und Leistungsfähigkeit beweisen wollte. So ging die Straßenbahngewerkschaft, deren Beschlüsse immer auf den Vollversammlungen gefasst wurden, auch gegen Fälle von Trunkenheit vor, die im Übrigen sehr selten vorkamen. Diese merkwürdig anmutende Arbeitsfreude weist schon auf den Doppelcharakter der sozialen Revolution hin. Auch auf politischer Ebene ist dieser zu sehen. Unter dem Druck, einen längeren Krieg führen zu müssen, traten die Anarchisten in die Regierung ein. Dort wurden sie von den Kommunisten, von Stalin unterstützt, an die Seite gedrängt, mussten stückweise ihre Prinzipien aufgeben. Carlos Semprún Maura kritisiert aus heutiger Sicht die Bürokratisierung der Gewerkschaft. Zitat, ich kritisiere auch die Aktivität und das Verhalten der führenden Kreise der CNT. Allgemein haben die Anarchisten, die die Haltung der CNT-Führer kritisierten, dies immer von einem politischen Blickwinkel getan, um es so zu sagen. Zum Beispiel, mit dem Eintritt in die Regierung hätten die Führer der CNT die anarchistischen Prinzipien verraten, eben als sie der Militarisierung der Milizen zustimmten. Dies ist sicher alles richtig, aber die Dinge sind gravierender und liegen tiefer. Und es scheint mir wichtig, mit der kritischen Analyse der Bürokratisierung am Feuer der Macht innerhalb des CNT zu beginnen, sowohl auf politischem wie auf wirtschaftlichem Gebiet, einer Bürokratisierung, die, wie ich gezeigt habe, total und vollständig war. Zwar schuf die soziale Revolution in Spanien viele Freiräume, Frauen konnten sich autonom organisieren, in den Dörfern wurde frei von staatlichem Zwang gelebt, aber gegen diese Bürokratisierung erhob sich kein ernsthafter Widerstand. Die Revolution konnte also nicht weitergeführt werden. Stattdessen beherrschte bald die stalinistische KP, also die Konterrevolution, das republikanische Gebiet. Dies alles war zu Durutis Tod schon abzusehen. Und dass die Menschen so um Durruti trauerten, weist auch wieder darauf hin, dass autoritäre Verhaltensweisen nicht so schnell dadurch abgeschafft wurden, dass die Menschen sich als Anarchisten fühlten. Aber das Ende ist auch bekannt. 1939 siegte der Faschismus in Spanien. Und die Geschichte wäre vielleicht anders gekommen, wenn in Spanien die faschistische Bewegung von einer sozialen Revolution hätte besiegt werden können. Zum Schluss noch einmal Wolf Biermann, als er noch ein ganz ehrlicher Stalinist war.
Eines Tages, da stehen Campesinos, als die Herren auf spanischem Feld.
Es lebe die Herrschaft.
Und das Tal dort am Rio Jarama wird gehören dem Mann, der's bestellt.
Jawohl, dem Mann.
Und das Tal dort am Rio Jarama wird gehören dem Mann, der's bestellt.
Lebe das Privateigentum.
Ihr hört das Tagesinfo vom 27. November 1991.
Wir sind beim Andi-Abschiebeinfo angelangt und werden uns die nächsten 50 Minuten mit dem Thema Flüchtlinge, gesetzliche Initiativen gegen die Flüchtlinge beschäftigen.
Asylpolitik quer durch alle Ebenen, alles dicht. Von der Eck über die Bundesregierung bis hin zum Land Baden-Württemberg und den Kommunen. Letztere wehren sich noch etwas dagegen, ob nun die Anrechnungsquote bei 7,5 Promille liegen soll oder bei 9,5. Aber sonst ist alles voll. An 3, 4 Beispielen wollen wir dies heute einmal kurz nachzeichnen. Erstens die Ebene der EG, zweitens die Kanzlerrunde in Bonn, drittens die neuen Vorstellungen von Teufel, Fleischer und Mörder. Die haben einen schönen Namen, wa? Viertens die flankierenden Maßnahmen von SPD-Städte und anderen Kommunen.
Niemand möchte heute mehr gerne daran erinnert werden, was er oder sie, in diesem Fall er, vor etwa 10 Jahren gesagt hat. Das heutige FDP-Mitglied Baum in einem Interview im Jahre 1980. Ich warne vor Sammellagern. Sie bergen erheblichen sozialen Sprengstoff. Ähnlich der FDP-Mann, heute SPD-Mann, Schöler, Oberbürgermeister von Frankfurt. Die Lager seien allein aus humanitären Gründen kaum vertretbar. Und noch deutlicher der Innenminister aus Hessen damals, 1979 bzw. 1980, Innenminister Gries. Großlager würden zwangsläufig Züge von Konzentrationslagern aufweisen. Aber wie bekannt, das war vor 10 Jahren.
Und dagegen ist heute trotzdem der Protest ziemlich hilflos. Die Unterstützung für Flüchtlinge ziemlich schwach. Da braucht man kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Die Flüchtlinge werden wie Freiwild behandelt.
Musik. Fangen wir also mit einem Beispiel aus der Ebene der EG an. Anfang November dieses Jahres war die deutsche Regierung an die anderen EG-Staaten herangetreten und hatte große Vorschläge gemacht. Diesmal noch ist sie gescheitert mit ihrer Zuständigkeit für Flüchtlingsfragen, die sie reklamiert. Dazu auch noch eine zentrale Bekämpfungsstelle für die Zuwanderung. Nicht gescheitert ist sie aber mit einer Erklärung, die dann von allen weiteren EG-Staaten akzeptiert ist. Nämlich, die gemeinsame Kontrolle der Außengrenzen soll sichergestellt werden. Es soll gemeinsame Maßstäbe für die Erteilung von Visa geben. Und es soll innerhalb der EG eine gemeinsame Aufenthaltsregelung erteilt werden. Soweit zur Ebene der EG.
Kanzlerrunde von 10. Oktober 1991. Ein ziemlich interessantes Papierlein. Zielvorstellung. Ohne eine Grundgesetzänderung soll erreicht werden, dass über die Anträge von Asylbewerbern, die für eine Anerkennung als Asylbewerberrechtigter offensichtlich nicht in Frage kommen, künftig in einem Zeitraum von circa 6 Wochen rechtskräftig entschieden und der Aufenthalt beendet werden kann.
Verfahrensdauer. Höchstens 2 Wochen Verwaltungsverfahren, 1 Woche Rechtsmittelfrist, 2 Wochen gerichtliches Eilverfahren, 1 Woche Aufenthaltsbedingung. Hierzu waren bis zu einem bestimmten Stichtag folgende Maßnahmen erforderlich.
Erstens, Unterbringung. Die Länder schaffen die Voraussetzungen für zentrale Gemeinschaftsunterkünfte, die über ausreichende Kapazitäten verfügen. Mithilfe des Bundes durch Zuverfügungsstellung freier und frei werdender Liegenschaften, Klammer, Bundesminister der Verteidigung, Bundesminister der Finanzen und gegebenenfalls Änderung entgegenstehender baurechtlicher Vorschriften.
Weiter aus dem Kanzlerpapier, geschätzter Bedarf in zentralen Gemeinschaftsunterkünften bis zu ca. 45.000 Plätze bei einem 6-wöchigen Verfahren. Durch ein neues Verteilungsverfahren müsste die gleichmäßige Auslastung der zur Verfügung stehenden Sammelunterkünfte sichergestellt werden. Und das würde bedeuten, soweit erforderlich, bundesweite Verteilung gleich zu Beginn des Verfahrens, aber nur noch mit dem Ziel, Überbelegungen zu verhindern und freie Kapazitäten zu nutzen, beziehungsweise nationale und problemorientierte Schwerpunkte zu bilden, die den optimalen Einsatz von Ressourcen ermöglichen. Die Verteilung muss durch eine zentrale Einrichtung der Länder oder des Bundes mit Hilfe eines computergestützten Systems gesteuert werden, um vor allem bei Engpässen schnell und flexibel reagieren zu können.
Zweitens, gerichtliches Verfahren. Zielvorstellung. Die Länder schaffen die Voraussetzungen dafür, dass gerichtliche Entscheidungen in Eilsachen, § 60, im Regelfall innerhalb einer Frist, die 14 Tage nicht übersteigen sollte, abgeschlossen werden. Dazu musste sichergestellt werden, dass unmittelbar in Nähe der zentralen Aufnahmestellen auch die gerichtlichen Verfahren abgewickelt werden können, zum Beispiel durch auswärtige Kammern oder Gerichtstermine vor Ort, so dass die Verfahren unmittelbar im Anschluss an die Verwaltungsverfahren ortsnah durchgeführt werden können.
Nächstens aus dem Kanzlerpapier bzw. der Kanzlerrunde vom 10. Oktober. Rechtliche Maßnahmen. Grundsätzliche Beschränkung des gerichtlichen Verfahrens auf eine Instanz. Grundsätzliche Zuweisung der gerichtlichen Entscheidung an den Einzelrichter. Abkürzung der Klagefrist, Zurückweisung verspäteten Vorbringens, Abschaffung der Beschwerde im Nebenverfahren, die nicht das Bleiberecht betreffen.
Drittens, Verwaltungsverfahren. Der Bund schafft die Voraussetzungen dafür, dass über die Anträge unter Berücksichtigung der Zuständigkeitsverlagerung aus den bisher den Ausländerbehörde zukommenden Aufgaben einheitlich bis hin zur Ausreiseaufforderung und Abschiebungsandrohung innerhalb eines Zeitraumes von längstens 2 Wochen entschieden wird. Die Länder schaffen die Voraussetzungen dafür, dem Bund bis zu einem bestimmten Stichtag 500 Bedienstete als Entscheider zur Verfügung zu stellen. Es muss geprüft werden, ob hierfür eine Änderung des Artikels 27 Grundgesetzes erforderlich ist.
Man merkt schon, wer bei diesem Papier quasi die Feder geführt hat, Verwaltungsmenschen. Weiter aus dem Papier. Viertens, Aufenthaltsbeendigung. Die Länder schaffen die Voraussetzung dafür, dass eine Abschiebung innerhalb einer Woche vollzogen werden kann. Nur wenn jeder für seinen Teilbereich diese Grundvoraussetzung gewährleistet, würde diese geforderte Beschleunigung erreicht werden können. Jede Woche Verzögerung oder Verkürzung des Verfahrens, in welchem Verfahrensabschnitt auch immer, würde unter Zugrundelegung von so und so und so und so entweder eine Erweiterung der Unterbringungskapazität oder eine Einsparung an Unterbringungsplätzen mit sich bringen.
Fünften, flankierende Maßnahmen neben diesen Grundvoraussetzungen. In Klammer nicht abschließen. Erstens, also 5.1, ne? Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für eine generelle erkennungsdienstliche Behandlung von Asylbewerbern. Beschleunigter Ausbau des automatisierten Fingerabdrucksystems AFIS durch das BKA.
Erhöhung der Strafandrohung für Schlepper von derzeit 2 auf 5 Jahren.
Drittens, engere Zusammenarbeit von Ausländerbehörden und Sozialämtern, insbesondere bundeseinheitliche vereinbart, verstärkt Vorrang des Sachleistungsprinzips.
Viertens, erleichterte Voraussetzungen der Anordnung von Abschiebehaft für abgelehnte Asylbewerber.
Fünftens, Einschränkung der Geltendmachung der örtlichen Zuständigkeit von Behörden und Gerichten.
Entscheidung des Bundesamtes für Flüchtlingswesen bei unentschuldigtem Ausbleiben eines Asylbewerbers vom Anhörungstermin nach Aktenlage.
Siebtens, Beschleunigung der Beschaffung von Reisepapieren, eventuell politische Einflussnahme auf bestimmte Herkunftsstaaten. Die hat man doch, ne?
Achtens, zurückhaltende Praxis bei der Visaerteilung bei Ausländern aus den Hauptherkunftsländern und gegebenenfalls Erweiterung der visapflichtigen Länder.
Verstärkte Grenzkontrollen zu Nicht-EG-Staaten.
Und so weiter, soweit aus dem Papier der Kanzlerrunde vom 10. Oktober dieses Jahres.
Ihr hört das Tagesinfo vom 27. November 1991.
Baden-Württemberg will wieder an der Spitze sein. Es ist ja Wahlkampf angesagt. Gestern war der Teufel in Stuttgart zur Stelle. Heute steht zu lesen, das Ziel sei, mindestens 20.000 Plätze zu schaffen insgesamt. Von Nettozugang, von Schnellbauprogramm ist die Rede. Von Anrechnungsregelung, von Direktzuweisungsquote. Wer soll da noch durchblicken? Zwischen 7,5 Promille und 9,5? Was wird wie gerechnet? Zahlen Spielereien, um die Panik zu erhöhen, um die Flut zu begründen, um die Abschreckung zu erhöhen. Vollzugsmeldungen, Sammellager in Offenburg, in Kehl, jetzt auch in Freiburg, auch auf dem Gelände der Bovan-Kaserne. Schnell 74 neue Stellen an die Verwaltungsgerichte. Die 6 Wochen Frist muss stimmen. Alles schnell, alles wieder weg. Die SPD in Baden-Württemberg unterstützt das laut Badische Zeitung, will sie alle Maßnahmen unterstützen.
Der Landesregierung, um nämlich zur Beschleunigung des Verfahrens beizutragen und die Gemeinden zu entlasten. Das also die dritte Ebene. Und nun gleich die vierte Ebene, nämlich hier in Freiburg. Dort wird gesagt, einerseits das Lager von Saint-Christophe solle zwar nicht ausgebaut werden, aber aufgefüllt werden auf 1200 Plätze. Ein weiteres Lager in der Hammerschmidtstraße soll bis zum 16. Februar des nächsten Jahres fertiggestellt sein. Und dann wird wieder mit Zahlen gespielt. Ein Haus in der Kaplerstraße soll geschlossen werden, aber wie die Flüchtlinge, die dort gewohnt haben, weiterhin untergebracht werden, ist völlig unklar. Die Stadt schreibt heute, im Ergebnis bedeutet dies, dass von 500 Bewohnern eines Sammellagers in der Vauban-Kaserne nur 150 auf die Zurechnungsquote angerechnet werden. Andererseits jedoch weitere 100 Personen in der Zuweisungsquote unterzubringen sind. Summiert würde damit im kommenden Jahr die Zahl der in Freiburg unterzubringenden Asylbewerber auf mindestens 2200 bis 2300 Personen steigen, wobei die abgelehnten, aber aus humanitären oder politischen Gründen nicht abgeschobenen sogenannten de facto Flüchtlinge noch gar nicht berücksichtigt sind. Deren ebenso ständig steigende Zahl stellt eine weitere Belastung dar. Zitat aus der Presseerklärung der Stadt Freiburg, 21. November 1991. Wir machen jetzt eine kleine Pause, kündigen an, was in der zweiten halben Stunde zwischen 19 Uhr und 19.30 Uhr kommt und werden noch einige Termine und Veranstaltungshinweise geben. Und dann ist 7 Uhr und dann machen wir mit folgenden Themen weiter. Ein ganz kurzer Bericht von der Sitzung des Ausländerbeirates in Freiburg vom vergangenen Dienstag. Ein kurzer Bericht einer Veranstaltung mit einem Verwaltungsmenschen aus dem Freiburger Sozialamt von der letzten Woche. Kurz etwas zu dem Brandanschlag auf Gundelfingen, eine Abschiebung in die Türkei und die Situation dort, beziehungsweise die Situation hier und ein längeres Telefongespräch mit der Unterstützungsgruppe für die Flüchtlinge in Norderstedt bei Hamburg, Thema Greifswald, Thema Vertreibung bzw. Verschubung der Flüchtlinge. Kurz ein Zitat dazu von dem Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern. Er sagt, er könnte sich nicht ergeben, der Präzedenzfall, wenn wir nachgeben. Aber wir geben nicht nach. So martialisch also klingt die Ausdrucksweise des Innenministers von Mecklenburg-Vorpommern. Mit Präzedenzfall meint er, dass Flüchtlinge dann nun wirklich nicht selbst entscheiden dürfen, wo sie wohnen. Sie wollten nicht in Greifswald wohnen, aufgrund von ganz vielen faschistischen Angriffen der letzten Monate und auch der letzten Wochen, sondern wollten zurück und haben Asyl gesucht in einer Kirche in Norderstedt. Über diese Situation also auch ein längerer Telefonbericht in der folgenden halben Stunde. Jetzt zum Schluss quasi dieser Infozeit noch ein paar Veranstaltungshinweise. Es beginnt heute Abend, Donnerstag, 20 Uhr, ein Treffen der Gruppe, die sich mit Kontakt und Schutz für Flüchtlinge beschäftigt, heute Abend in Freiburg um 20 Uhr im Infoladen Subito, Klarastraße 73.
Und heute Abend auch ist ein Vorbereitungstreffen. Hier vor uns liegt ein Flugblatt, wo es steht, verhindern wir die Mitgliederversammlung der Republikaner, ist hier zu lesen. Am Samstag, den 23.11.91 um 15 Uhr, wollen die Republikaner in Liedenweiler eine Mitgliederversammlung abhalten. Hierzu haben sie Gäste des Republikanischen oder REP-Kreisverbandes Freiburg geladen. Diese Versammlung ist der Auftakt für den Landtagswahlkampf der REPs. Deshalb ist es diesmal eine besondere Notwendigkeit, diese Faschisten einen Strich durch die Rechnung zu machen. Der Arbeitskreis Ausländerpolitik, so heißen sie, will dort Referate über Asyl- und Ausländerpolitik halten, welche anschließend diskutiert werden sollen. Ferner soll aber das Thema Jugendkriminalität auch noch dazu referiert werden. Es ist klar, dass die REP-Faschisten dort nach neuen Legitimationen für die menschenrechtsverachtende Politik, welche sie betreiben, suchen. Am Ende dieses Flugblattes steht ein Vorbereitungstreffen, das wir vorhin angekündigt haben, für heute Donnerstag um 18 Uhr im Altes Infobüro, Greta Gelände. Und nochmal, der Egon hat einen Telefonanruf bekommen mit einem neuen Termin.
Nee, es geht nicht um einen neuen Termin, es geht um eine, um eine Veränderung, also wo noch nicht, also es ist im Moment fraglich, ob das Treffen der Reps dort stattfindet, weil der Sohn des Besitzers, also dieses Gasthauses Schwer an der Kappler Straße, war da und hat behauptet, es würde nicht stattfinden. Es wird im Moment noch ausgecheckt, also geprüft. Und bisher, also der Treffpunkt bleibt dort, weil eigentlich ist es anzunehmen, dass sie es nicht verlegen, sondern dass es nur ein Ablenkungsmanöver war. Also der Treffpunkt ist dann
14 Uhr.
14 Uhr im Schwers Hotel Löwen, Liedenweiler, Kappler Straße 120. Am Samstag, nächsten 23. Samstag um 14 Uhr.
Der Inhaber dieses Hotels, Herr Schwer, ist übrigens Mitglied der CDU und gleichzeitig Vorsitzender der Freiburger Wirtevereinigung. Soweit also zu diesem Veranstaltungshinweis. Bevor der Samstag ist, gibt es eine weitere Veranstaltung am Freitagabend um 20 Uhr. Eine Veranstaltung, die etwas den Geschmack einer Wahlkampfveranstaltung offensichtlich in sich birgt. Veranstaltungsort ist in Freiburg der Karlsbau, Veranstalter der Ausländerbeirat. 20 Uhr beginnt das dort. Zur Problematik der Asylpolitik wird eingeladen zu einer Diskussion mit Gernot Erler, SPD, Sigrun Löwisch, CDU, beide sitzen im Bundestag, Rose Glaser, sie sitzt nicht mehr lange im Landtag, Wolfgang Preuschgart von der FDP, ebenfalls im Landtag in Baden-Württemberg, und Hermann Ülein vom Caritas-Verband. Diskussionsleitung macht jemand vom Südwestfunk. Es wird gebeten, oder man ist gut beraten, diesen Herren und Damen doch kräftig auch auf den Zahn zu fühlen. Dazu gibt es ein Treffen direkt vor der Veranstaltung um 19.30 Uhr in Freiburg am Karlsbau.
Stimmt, man sollte sich beschweren. Es fehlt nur eine Person in diesem Treffen und ist ein gewisser Zellner, heißt der Gemeinderat. Wirklich wahr. Dieser Mensch hat neulich behauptet, dass in diesem, unserem, eurem Land überhaupt keine Ausländerfeindlichkeit gäbe.
Ihr hört das Tagesinfo vom 27. November 1991.
Dann gibt es noch weitere Veranstaltungen, die sich mit dem Thema Flüchtlinge und Asyl beschäftigen.
Ja, für den Samstag, auch ebenfalls 23., aber um 18 Uhr, im Reichsadler, auch Geier genannt, in der Welforstraße, wird ein Vorbereitungstreffen für Frauen, die sich am Schutz für Flüchtlingsheime beteiligen wollen, stattfinden. Also am Samstag, den 23. um 18 Uhr im Reichsadler in der Welforststraße. Ebenfalls nur für Frauen. Inhaltliche Diskussion zu Faschismus und Rassismus. Am Montag, den 25. November um 20 Uhr im alten Infobüro Adlerstraße 12. Die Diskussion ist, wie gesagt, am Montag, 25. um 20 Uhr im alten Infobüro.
Und noch ein Veranstaltungstermin, der etwas länger hingeht, nämlich am 30. November, ist von den Vertretern und Vertreterinnen der Ausländer- und Flüchtlingsinitiativen erneut eingeladen worden zu einem Treffen in der Petrusgemeinde in Freiburg. Die Petrusgemeinde ist in der Loretto-Straße 59.